ARD. SWR Kultur. Forum.
KI im Journalismus. Wo liegen die Grenzen? Mit Bernd Lechler. Hallo. Künstliche Intelligenz analysiert Daten, hilft bei Recherchen, transkribiert Interviews, schreibt auch ganze Texte. Sie gehört inzwischen vielerorts zum Redaktionsalltag. Sie ist Werkzeug und zugleich vielleicht Bedrohung. Was macht KI-Einsatz mit dem publizistischen Handwerk? Was mit dem Vertrauen des Publikums? Und wie finanziert man guten Journalismus, wenn alle nur noch ihren Chatbot fragen? Meine Gäste sind Marie Kilk. Sie ist Journalistin, KI-Beraterin und hostet den KI-Podcast der ARD. Dr. Leif Kramp ist Forschungskoordinator des Zentrums für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung der Universität Bremen und Gründungsvorstand der gemeinnützigen VOKA-Bildungsprogramme. Und Christina Elmer ist Professorin für digitalen Journalismus an der TU Dortmund. Frau Professor Elmer, erst hat das Internet an sich ja das Geschäftsmodell des klassischen Journalismus oder der klassischen Medien untergraben. Dann kam das Web 2.0 mit den sozialen Medien, als auf einmal alle zu Sendern wurden. Ist KI jetzt eine vergleichbare Disruption für den Journalismus und die Medienlandschaft oder noch was Grundlegenderes?
Also eine allgemeine Disruption, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und natürlich auch etwas Grundlegendes, weil die Art und Weise, wie Software funktioniert, wie auch Software produziert werden kann und wie so im digitalen Raum Inhalte verbreitet werden und wahrgenommen werden, sich die ja auch fundamental verändert. Und wir sehen jetzt schon im Journalismus, dass der Traffic, also die Reichweite sozusagen, die Medienhäuser im Digitalen über Suchmaschinen bekommen haben, dass die immer weiter abnimmt und stattdessen eben noch nicht im selben Maße, aber immerhin so ein bisschen vielleicht auch noch Zugriffe kommen über KI-Chatbots. Aber da ist natürlich dann das Nutzungserlebnis noch viel eher so, dass Menschen da alle ihre Fragen stellen und vielleicht dann noch seltener auf tatsächliche originäre journalistische Angebote zugreifen. Und insofern muss sich der Journalismus jetzt ganz viel einfallen lassen, wie man darauf reagiert und es vielleicht dann auch wieder attraktiver macht, dass wirklich Menschen ja direkt Seiten und Angebote und Apps besuchen, anstatt sich dann eben von Intermediären wie Google und anderen Suchmaschinen oder eben noch schlimmer von Chatbots sozusagen die Nachrichten vorlesen zu lassen oder zusammenfassen zu lassen. Da entsteht tatsächlich gerade eine große Herausforderung, vor der auch das Mediensystem insgesamt steht. Nicht nur die, die auf Geschäftsmodelle angewiesen sind, natürlich auch öffentlich-rechtliche Sender, die sich ja auch fragen müssen, wie erreichen sie am Ende auch im digitalen Raum Menschen.
Frau Kilk, Sie haben sich auch schon lang vor der Veröffentlichung von ChatGPT mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Sie haben die KI-Strategie der Deutschen Welle mit aufgebaut und das Haus beraten. Hatten Sie in dieser Zeit so einen Moment, wo Sie dachten, boah, KI wird unseren Beruf tatsächlich grundlegend verändern?
Ja, das ist lustig, wie sehr ich mich da getäuscht habe tatsächlich. Also als ich angefangen habe mit KIs zu spielen, die wir heute benutzen, wenn wir ChatGPT und ähnliche Tools verwenden, da habe ich gedacht, das ist unmöglich, dass die irgendwann mal einen zusammenhängenden Absatz schreiben und habe das einfach wirklich nur als so spaßiges Spielzeug betrachtet. Und irgendwann habe ich dann auch mal die erste KI-Kolumne gepitcht an die Taz, aber eben auch, weil ich die Texte, die die KI schreiben konnte, so absurd fand und einfach dachte, das ist einfach die Texte werden jetzt schon langsam gut und da könnten wir im Journalismus mal drüber reden, was heißt das, aber nicht, weil ich wirklich dachte, dass es so disruptiv wird, dass wir heute darüber diskutieren, wer alles in welchen Medien tatsächlich KI-Texte veröffentlicht und wann wir das okay finden und wann nicht, dass wir es überhaupt nicht mehr auseinanderhalten können teilweise von menschlichem Schreiben.
Und das ist jetzt passiert?
Das ist jetzt passiert, ja. Ich glaube, wir haben gerade diese Woche beim Wall Street Journal so einen kleinen Skandal. Da wurde ein Meinungstext veröffentlicht, der den, ich glaube, Treasury Minister, helft mir kurz.
Finanzminister?
Finanzminister, genau. Da wurde ein Meinungstext veröffentlicht, der den Finanzminister kritisiert. Und dann haben die Lesenden gemerkt, Moment mal, das klingt teilweise nach KI-Floskeln. Und der Autor hat gesagt, na klar, habe ich dafür KI benutzt. Ich hatte in Wirtschaft immer eine 1 und in Englisch eine 2. Jetzt schreibe ich halt mit KIs. Und das Einzige, was daran problematisch ist, ist, dass mein ganzes Umfeld mir sagt, deine Texte sind plötzlich besser geworden.
Solche Fälle hatten wir in Deutschland ja auch schon, da kommen wir noch drauf. Herr Dr. Kramp, welche Veränderungen oder Auswirkungen von KI im Journalismus beschäftigt Sie als Medienwissenschaftler zurzeit besonders?
Ja, vor allen Dingen, wie sich der Journalismus an sich ändert. Also die Frage ist ja, wird der Journalismus besser oder wird er nur effizienter? Oder hat er größere Probleme wirtschaftlich, ja, was ja schon angesprochen wurde, oder möglicherweise erschließen sich neue Wege? Der Einsatz von KI im Journalismus, gerade in Deutschland, wird ja sehr stark diskutiert. Auf der einen Seite als Verfehlung, ja, also wenn zum Beispiel herauskommt, wie eben der Marie Kilke auch gesagt hat, ja, also da gibt es zum Teil Aufschreie, wieso ist jetzt plötzlich ein Text in einem namhaften Medium erkennbar mit KI-Unterstützung oder sogar komplett von einer KI geschrieben? Oder inwiefern ist es überhaupt noch erkennbar, dass etwas journalistisch erarbeitet wurde? Also geht es hier um Formulierungshilfen, um, wie gesagt, Effizienzsteigerung, um Tätigkeiten, die vielleicht auch in der journalistischen Praxis auch nicht so gern praktiziert werden, weil sie einfach Zeit kosten. Oder aber wird KI eher dazu eingesetzt, bestimmte Dinge zu erledigen, um dafür Potenziale, Freiräume zu schaffen, Zeit zu gewinnen, um tatsächlich mühsame Dinge, die dann auch eben nicht nur der menschlichen Aufsicht bedürfen, sondern eben auch das menschliche Gehirn voraussetzen und die komplexen Gedankenstränge und Argumentationsstränge, die nur einem menschlichen Gehirn dann wiederum und einer menschlichen Intelligenz entspringen können. Also wie kann das eher befähigen dazu? Das interessiert mich tatsächlich unter dem Begriff dann, wir nennen das KI-Resilienz. Das heißt, wie können wir souverän mit den technischen Möglichkeiten, die sich ja jede Woche überschlagen, wie können wir dann nicht nur Schritt halten, sondern wie können wir uns deren bemächtigen? Und wo können wir entscheiden, was brauchen wir und was brauchen wir davon wirklich nicht?
Vielleicht können wir ja versuchen, mal einen Eindruck zu vermitteln, wie KI in Redaktionen, in Medienhäusern aktuell schon selbstverständlich eingesetzt wird für alle, die nicht dahinter die Kulissen gucken können. Also als Werkzeug so auf dem Weg ist es ja längst im Einsatz. Ich freue mich immer, dass ich Interviews nicht mehr abtippen muss oder übersetzen muss. Man kann sich Überschriften vorschlagen lassen oder auch eine thematische Struktur und den Chatbot dann so ein bisschen als Sparringspartner verwenden. Frau Elmer, was würden Sie sagen, was sind sonst noch so die Einsatzmöglichkeiten, die inzwischen gang und gäbe sind und die hilfreich sind?
Ja, Sie haben ja schon relativ viele Bereiche angeschnitten. Ich glaube, übergreifend ist erstmal wichtig festzustellen, dass das ja alles auch sehr unterschiedliche KI-Systeme sind. Also teilweise, nur wenn es um Sparring geht oder um Vorschläge für Überschriften, dann haben wir es mit generativen Sprachmodellen zu tun. Bei Datenanalysen zum Beispiel geht es eher um eine Mustererkennung. Das ist dann kein generatives KI-System, sondern eben Machine Learning im Hintergrund. Und das ist dann wiederum auch mit ganz anderen Fehlerwahrscheinlichkeiten und Chancen verbunden. Also ich glaube, hier lohnt es sich genauer hinzuschauen, weil die Anwendungsfälle sind dann doch relativ spezifisch. Also wir haben sowohl in der Recherche, ich habe schon gesagt, Datenanalysen, ne, man kann jetzt Satellitendaten, sehr große Dokumentenmengen zum Beispiel erschließen, auch Archive zum Beispiel, das wird häufig gemacht. In der Produktion, Transkription und Übersetzung hatten Sie bereits gesagt. Aber natürlich auch zum Beispiel die Verifikation können KI-Systeme unterstützen. Gerade gestern wurde in Berlin ja Gretchen AI angekündigt als KI-System, was eben jetzt im Vorfeld der Wahlen genutzt werden kann, um auf Social Media Deepfakes erkennen zu können oder zumindest checken zu lassen. Und dann auch natürlich in der Distribution von Inhalten, was ein total spannender Bereich ist aus meiner Sicht, nämlich da, wo es eben darum geht, Menschen zu erreichen mit zum Beispiel mit Hilfe von Chatbots. Da gibt es inzwischen auch interessante Projekte, die dann eben es auch ermöglichen, dass man mal eine Nachfrage stellt zu einem Thema oder sich etwas erklären lässt. Und wo man auch dann tatsächlich so ein bisschen in die Interaktion kommt mit journalistischen Inhalten. Aber eben auch zum Beispiel der Bereich der dynamischen Paywalls sei hier noch genannt. Da ist KI einfach auch schon seit Jahren im Einsatz. Und auch bei der Moderation zum Beispiel in Kommentarbereichen, da filtern KI-Modelle häufig die Beiträge schon mal vor, die man sich dann genauer anschauen muss. Also die Bandbreite ist total groß. Und ich glaube, da lohnt es sich wirklich genauer hinzuschauen, weil man das auch jeweils unterschiedlich bewerten muss.
Wo sehen Sie die größten Chancen, Frau Kilk?
Ich glaube, die Chancen sehe ich tatsächlich in dem Umbruch, das das auslöst. Also wie Christina Elmer richtig sagt, KI ist ein riesiger Werkzeugkasten. Vielleicht wäre es auch besser, man spricht gar nicht immer im Einzelfall von KI, sondern wenn man es zusammenfassen muss, sollte man vielleicht neue Technologien sagen, weil das kann eigentlich im Effekt dasselbe sein wie ein besseres Mikrofon, weil einfach die Soundqualität dann verändert wird durch was, was irgendwie KI-Technologien im Hintergrund hat. Die größte Gefahr und aber auch die größte Chance ist für mich, dass eben so ein paar Dinge ganz fundamental verändert werden, dadurch, wie KI die Distribution verändert. Also als Beispiel, wenn wir sehen, dass immer mehr Menschen mit Chatbots schreiben und da auch dann Fragen stellen, die früher der Journalismus beantwortet hätte, dann muss man sich natürlich als journalistische Organisation überlegen, okay, was heißt das für uns? Sind wir jetzt dann in dem Chatbot drin? Müssen wir uns da Mühe geben? Müssen wir da überlegen, ob der Chatbot-Anbieter an uns irgendwie eine Mautgebühr zahlt, weil er bei unseren Informationen vorbeigekommen ist? Sollen wir unsere eigenen Chatbots bauen? Sollen wir versuchen, gar nicht in den Chatbots drin zu sein, weil da die Informationen vielleicht verfälscht werden, und sollen wir uns einen anderen Kanal suchen? Und das ist natürlich ein riesiger Umbruch. Aber glaube ich auch eine Chance, weil wir ja die Entwicklung, dass das Publikum auf ganz verschiedenen Kanälen ist. Das ist eine Entwicklung, die wir nicht jetzt seit KI erst haben, sondern die schon in den letzten Jahren mit Social Media, mit den Plattformen zugenommen hat. Und da hat der Journalismus schon länger ein Problem sozusagen oder eine wichtige Frage: Wie erreiche ich wo am besten mein Publikum und was heißt das für die Technologien, die ich benutze? Und die Frage wird jetzt eben durch KI so dringend, dass man sich der auf jeden Fall stellen muss.
Wobei da ja auch Möglichkeiten hinzukommen, was das Publikum erreichen betrifft. Ne? Gerade wenn ich an die Regionalisierung zum Beispiel denke, also dass man mit KI gezielt für bestimmte Regionen Inhalte ausspielen kann, das verbreitert doch die Möglichkeiten.
Total. Und es ist einfach in vielen Fällen eine große Unterstützung. Also wenn wir jetzt annehmen, wir wollen den regionalen Journalismus stärken, dann muss das auch nicht heißen, wir benutzen jetzt eine KI und die schreibt dann eine Dortmund-Version von der Nachricht, die dieselbe Person in Berlin geschrieben hat, sondern das kann auch heißen, dass wir eine lokale Redaktion in einer anderen Stadt aufbauen und stärken, weil die Menschen, die da arbeiten, mit den neuen technischen Hilfsmitteln, mit der Tatsache, dass sie nicht mehr jedes Interview von Hand transkribieren müssen zum Beispiel, dass sie da wieder neue Zeit, neue Mittel bekommen, die anderswo einsetzen können.
Aber weil die KI so mächtig ist, gucken wir alle schon auch skeptisch drauf. Man gibt sich Regeln. Also hier beim SWR gilt zum Beispiel, KI wird nur zu ganz klaren Zwecken genutzt. Die Verantwortung und die Entscheidungen müssen immer beim Menschen liegen. Der Einsatz generativer KI muss immer gekennzeichnet sein. Was würden Sie sagen, Herr Kramp, ist der journalistische KI-Einsatz zumeist ethisch gut geregelt?
Na, nicht ausreichend sicherlich. Also es gibt Leitlinien en masse mittlerweile. Das hat aber auch lange gedauert, muss man sagen. Und diese Leitlinien entwickeln sich ja auch immer weiter. Allerdings muss man sich da fragen, wie weit das reicht. Also Guidelines, wie man so schön sagt, können ja nur ganz allgemeine ethische bzw. auch praktische Vorgaben machen. Je stärker sich die Technologie weiter verändert und je erratischer, muss man auch sagen, das eingesetzt wird. Denn gerade bei Medienhäusern ist es ja so, dass Journalistinnen und Journalisten auch sehr häufig selber herumprobieren, was ja auch gut ist. Ja, also selbst experimentieren, und ich will jetzt gar nicht mit den freien Journalistinnen und Journalisten anfangen, die da sehr häufig auch alleingelassen sind und eben keine Orientierung haben. Also da besteht eher die Gefahr, dass die Grenzen ausgetestet werden. Also die größte Chance ist ein bisschen zuwiderlaufend. Also die einen sehen es halt ganz klar, und diese Aspekte sind ja auch eben zur Geltung gekommen, in dieser klaren Effizienzsteigerung. Also ich lasse Dinge machen, für die ich sonst zu viel Zeit brauche, die ich vielleicht auch nicht so gut kann. Dieser Effizienzgewinn ist ja aber auf wirtschaftlicher Ebene, vor allen Dingen liegt er darin, dass manche Geschäftsleitungen auch durchaus da überlegen, ja gut, KI bringt mir vor allen Dingen den Vorteil, dass ich perspektivisch weniger Journalistinnen und Journalisten brauche. Und das ist natürlich ein Irrglaube, gerade in der heutigen Situation, wo Journalismus Reichweiten in der Plattformökonomie der großen Tech-Konzerne immer vor neue Herausforderungen gestellt wird. Man könnte auch sagen, wirklich sehr stark unter Druck gerät. Und ich würde es eher umdrehen und sagen, die größte Chance der Automatisierung, und das ist es ja im Grunde, liegt tatsächlich darin, jetzt wirklich strategisch mittel- bis langfristig zu schauen, wie wird der Journalismus in den jeweiligen Redaktionen weitergedacht, um die direkten Publikumsbeziehungen wieder zu stärken. Und wenn du, Marie, sagst, dass jetzt mittlerweile auch, um die schnelle Information zu bekommen, Chatbots, ja, die überhaupt keinen journalistischen Hintergrund haben, gefragt werden, ja, was ist das Neueste vom Neuen? Das liegt auch einfach daran, dass der direkte Kontakt zu Journalistinnen und Journalisten, zu Redaktionen, zu Medienmarken verloren gegangen ist über die Zeit. Und das muss gestärkt werden. Und da gibt es natürlich einen ganz großen Möglichkeitsraum, aber eben auch natürlich ganz neue Felder, die erschlossen werden müssen.
Eine Kernfrage ist dann immer, gerade wenn es ums Generieren geht, wie viel KI darf sein? Das ist jetzt auch schon öfter aufgepoppt hier bei unserem Gespräch. Im Juni gab es ja diese große Aufregung um die mit KI verfasste Rede von Thüringens Ministerpräsident Vogt, auf die dann Matthias Döpfner, der Springer-Chef, wieder mit einem von einem Chatbot verfassten Artikel reagiert hat, um damit zu sagen, jetzt regt euch doch nicht so auf. Dann musste in diesen Wochen auch Stefan Andreas Castorf vom Tagesspiegel seine Aktivitäten ruhen lassen, weil er einen Meinungsartikel von einer KI hatte schreiben lassen. Was würden Sie sagen, Frau Elmer, wo ist die Grenze? Was geht und was nicht?
Also die Grenze ist auf jeden Fall da erreicht, wo Menschen sich getäuscht fühlen müssen, weil sie zum Beispiel einen Text lesen und dann erst ganz am Schluss aufgedeckt wird. Dieser Kommentar war übrigens mit KI verfasst. Das ist etwas, also das wissen wir auch aus unserer Forschung, was doch relativ schlecht ankommt. Man wünscht sich schon eine eindeutige Kennzeichnung, immer da, wo dann die Inhalte auch maßgeblich von KI-Systemen beeinflusst wurden. Man wünscht sich, dass das möglichst einheitlich passiert in verschiedenen Medien. Und ja, Leserinnen und Leser hätten da auch gerne die Möglichkeit, noch weitere Kontextinformationen zu erhalten darüber, wie denn eigentlich der Journalismus im Hintergrund stattgefunden hat. Also warum das, was ich hier vor mir habe, sozusagen Qualitätsjournalismus sein soll. Und ich glaube, darin liegt auch wieder ein total guter Hinweis darauf, wie Medienhäuser eben auch mit der Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten umgehen können und überhaupt auch, was sie transparent machen sollten. Nicht nur die Frage, ob ein Inhalt hier KI-generiert wurde oder nicht, sondern tatsächlich auch immer den Qualitätsjournalismus im Hintergrund. Also welche Mechanismen gibt es, welche Prozesse, mit denen man sicherstellt, dass tatsächlich die Fakten stimmen, dass da ein originärer Gedanke am Anfang schon war und man jetzt nicht einfach eine KI hat losschreiben lassen. Dass man zum Beispiel verschiedene Perspektiven und eine gewisse Vielfalt auch an Protagonisten mit vorkommen lässt. Also es gibt einfach viele Fragestellungen, wie man hier auch nochmal deutlich machen kann, warum sich dann am Ende auch Journalismus, der KI-Systeme benutzt, ganz wesentlich von dem unterscheidet, was KI-Systeme einfach so produzieren. Ich glaube, da muss der Journalismus auch nochmal stärker hinschauen, wie er das vermittelt und deutlich macht, warum seine Inhalte denn qualitativ hochwertiger sind und warum es sich auch lohnt, dafür Geld auszugeben.
Das muss er natürlich auch, weil wir haben mittlerweile mit einer solchen Masse und solchen, also einer schieren Menge an KI-generierten Inhalten, man nennt das ja auch gerne KI-Slop, zu tun im Netz, weil es keine Technologie ist, die wirklich von einem kleinen Kreis eingesetzt werden kann. Wir kennen Deepfakes schon sehr lange, bevor das ChatGPT dann quasi am Markt gab. Das war dann aber nur natürlich bestimmten Kreisen, Hackergruppen etc. vorbehalten und Trollarmeen, wie man immer früher schon sagte. Aber jetzt geht es wirklich um diese generative KI-Instrumente, die Chatbots. Das kann jeder einsetzen und man sieht es ja auch, weil es sind nicht nur interessensgeleitete Instanzen, die das einsetzen, um auch Wahlbeeinflussung etc. zu machen. Aber es geht vor allem darum, diese schiere Menge überlastet ja auch bei der digitalen Mediennutzung die reguläre Nutzerin, den regulären Nutzer. Es nimmt einfach Überhand. Jeder kann das produzieren, jeder produziert es. Und da muss der Journalismus natürlich einen Unterschied machen. So, und dann ist immer die Frage, wie und auch wie mit Hilfe von KI.
Den Aspekt wollte ich auch gerade ansprechen, also dass der viele KI-Slop, wie Sie sagen, im Netz auch auf die seriösen Medien durchschlägt und man insgesamt so ein Misstrauen gegen Inhalte grundsätzlich entwickelt. Was passiert da gerade, Frau Kilk? Verliert das Publikum in alle dann das Vertrauen so nach und nach?
Also ich habe da jetzt keine aktuellen Zahlen zu. Ich weiß nicht, ob jemand von den anderen Gesprächspartnern da die Umfragen kennt. Ich glaube, das Vertrauensthema ist grundsätzlich ein wichtiges im Journalismus. Beim KI-Einsatz würde ich mir aber zwei Sachen angucken. Also das eine ist die Story, die Antwort auf die Frage, warum sollte ich dir zuhören und nicht jemand anders? Und ich glaube, da muss man auch aufpassen in den Diskussionen bei uns im Journalismus, dass man dann nicht immer nur von Qualitätsjournalismus ausgeht oder nur darüber redet, ne, dass natürlich die allerwissenschaftlich fundiertesten Artikel dann die sind, die das Publikum auch will, sondern Journalismus ist auch ganz oft Unterhaltung, aber das ist kontextabhängig. Und deswegen gibt es viele Medien, die auch schon lange vor KI einfach mal Dinge erzählt haben oder auf eine Art berichtet haben, die nicht total wahrheitsgetreu ist. Aber da geht es dann halt darum, dass man mitreden können will und dass es einen Markt dafür gibt, das ist total klar. Und es gibt Fake News, seit es die Druckerpresse gibt. Ich glaube, da muss man sich als journalistische Organisation einfach sehr klar bewusst sein, was man tut, was man will, wie man sein Publikum verkauft, warum musst du zu mir kommen. Ich glaube, die allermeisten Menschen wollen nicht angelogen werden. Und das muss aber dann nicht immer heißen, dass es eben nur der lange Essay sein darf und nicht auch mal was schnell generiertes für Instagram, wo vielleicht auch die KI viel mithilft. Und das andere, wo man aber wirklich aufpassen muss, denke ich, ist die Technologie und die Art, wie man sich auch durch Technologieeinsatz abhängig machen kann. Denn, das haben wir auch schon kurz angesprochen, wir hatten das mit den Plattformen, mit den Beispielen von Facebook, die ihren Algorithmus umstellen. Als journalistischer Betrieb bin ich ja auch immer abhängig von meiner Technologie und ich muss meine Technologie gut verstehen, damit ich die Story gut erzählen kann, damit ich glaubwürdig gegenüber dem Publikum auftreten kann und damit ich eben auch sagen kann, hier ist eine rote Linie, Moment mal, ich benutze vielleicht eine KI zur Interviewtranskription, aber in dem Moment, wo ich merke, dass die KI bestimmte Begriffe zensiert, weil sie vielleicht aus China kommt und bestimmte Ereignisse nicht kennen will, dann muss ich in der Lage sein, dieses Tool dann nicht mehr zu benutzen und durch ein anderes zu ersetzen. Und ich glaube, wenn man sich diese beiden Dinge bewusst macht, dann kann man eben auch selbstbewusst und sehr glaubwürdig seinem Publikum gegenüber auftreten. Das ist was, was in den letzten Jahren einfach sehr schwer war, einfach weil sich so viele Dinge vermischt haben, ne? Weil viele Lesende, Hörende dann einfach den Content auf den sozialen Plattformen bekommen haben und da quasi nicht mehr diese 1-zu-1-Beziehung vorhanden war, in der man diese Story so gut vermitteln kann. Aber das ist wieder ein bisschen das, wo ich jetzt die Chance sehe. Diese ganzen alten Modelle, die bröckeln gerade dermaßen, dass ich glaube, es ist schon eine Lücke da, um da jetzt nochmal neu zu überlegen, wie stelle ich mich auf, sowohl auf der technologischen Seite als auch auf der Seite, wie ich meine Beziehung zu meinem Publikum gestalte und da vertrauenswürdig auftrete.
Ich würde da gerne eine Sache noch ergänzen, wenn es halt auch gerade um die Modelle geht und die Abhängigkeiten. Es gibt ja auch so unterschwellige Verzerrungen innerhalb der Modelle, die man eben auch feststellt, zum Beispiel, dass eben stereotypisiert wird, zum Teil auch diskriminiert wird. Also aufgrund der Trainingsdaten und auch der Art und Weise, wie diese Modelle funktionieren, nämlich immer so eine Tendenz haben zum wahrscheinlichsten Fall, gibt es durchaus auch die Gefahr, dass Minderheitenpositionen und kleinere Gruppen oder Gruppen, die gar nicht in den Trainingsdaten sozusagen vertreten sind, repräsentiert sind, dass die dann auch in den Ergebnissen sich nicht widerspiegeln, dass deren Perspektiven vielleicht fehlen und ja, KI-generierte Texte dann da auch in diese Richtung verzerrt sind. Und das ist etwas, was man im ersten Moment vielleicht gar nicht so stark wahrnimmt, aber was durchaus auch, gerade wenn der Journalismus eben seine öffentliche Aufgabe eben wahrnehmen möchte und gerade eben für den pluralistischen Diskurs steht, für gerade auch Minderheiten eine Stimme zu geben und so weiter, dann ist das einfach ein wesentlicher Punkt, den man sich anschauen muss. Man kann da auch entgegensteuern. Also es ist jetzt gar nicht ein unlösbares Problem, aber sich dessen bewusst zu sein und am Anfang mal zu überlegen, was erwarte ich denn von meinem journalistischen Produkt, auch in Sachen Vielfalt hinsichtlich der Perspektiven, die vertreten sind. Das sind eben auch zum Beispiel neue Fähigkeiten, die jetzt eben auch Journalisten, Journalistinnen erstmal lernen müssen im Umgang mit diesen Systemen. Also die Lernkurve ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen und es ist ganz wichtig, dass man da dann auch dabei begleitet wird entsprechend.
Ja, und was KI absolut nicht kann und was Menschen, die im Journalismus arbeiten, aber sehr gut können und schon immer üben, ist Informationen generieren, also originär Informationen einholen. Das kann Google nicht, das kann Meta nicht, weil da haben die nicht die Infrastruktur. Die könnten sie sich kaufen, aber das scheint sie nicht zu interessieren. Aber journalistische Organisationen, Menschen im Journalismus, die können ein Interview führen über eine Frage, die neu aufgetreten ist. Die können wohin fahren, wo was passiert ist. Die können vor Ort verifizieren, wie ist die Gesundheit vom Papst. So, und das ist auch was finde ich, unsere Zeit heute ausmacht, dass diese Informationen, diese Verifikation, die Beschaffung von neuen Informationen, dass die, glaube ich, an Wert gewinnt. Das ist auch eine totale Chance. Wir kommen aus einer Zeit, in den letzten 10, 20 Jahren einfach auch viele im Internet gegenseitig voneinander abgeschrieben haben, weil es da eben darum ging, wer erzählt zuerst, wer kommt im Algorithmus zuerst nach oben. Und wenn jemand jetzt den neuesten Celebrity-Skandal googelt, dann muss auch mein Medium da quasi einen Artikel dazu haben. Ich hoffe, dass der Markt sich auch gerade in die Richtung ändern kann, dass es nicht nur einen Bedarf an Informationen gibt wegen der gesellschaftlichen Aufgabe und weil wir die Demokratie stärken wollen, weil wir finden, dass es gerecht ist, dass Leute an gute Informationen kommen, sondern auch, weil durch diese riesigen Geldmengen, die da von den Tech-Firmen hin und her geschoben werden, ein richtiger Markt entsteht für Trainingsdaten, aber auch für aktuelle Informationen aus der Welt, weil der beste Chatbot, der noch so eine tolle KI dahinter hat, der ist nichts wert, wenn er nicht weiß, was gerade passiert ist, was den Nutzenden gerade in dem Moment interessiert. Und das ist, finde ich, auch noch was, wo die Medienunternehmen reingehen müssen, dass sie überlegen müssen, okay, was ist unser Service auch wert, wirklich an Geld? Und für wen ist der was wert, abgesehen von der Gesellschaft und unseren Endnutzenden? Und wie können wir da Systeme schaffen, in denenen dieser Wert auch bezahlt wird und in denen wir nicht ausgenutzt werden oder einfach for free alles zur Verfügung stellen, mit dem Tech-Unternehmen dann ganz viel Geld machen, sondern dass wir irgendwie einen Weg finden, dass da auch ein fairer Austausch möglich ist.
Da gibt's gerade, vielleicht weil es gerade so gut passt, ein total schönes Beispiel aus der Schweiz. Der SRF, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz, möchte seine Daten, also mit seinen Inhalten, einem KI-Modell zur Verfügung stellen, das eben offen ist. Apertus heißt es, also entsprechend ein Open-Source-Modell, was eben auch sehr stark den Datenschutzvorgaben der EU, Transparenzrichtlinien und so weiter genügt und was dann eben auch letztlich Medienhäuser auch wiederum frei nutzen können und was eben in der Schweiz entwickelt wurde und dann auch tatsächlich liegt. Das heißt, man kann dann da auch so ein bisschen eine Alternative sehen, dazu alles entweder eben den großen Tech-Firmen zum Beispiel in den USA oder China zur Verfügung zu stellen oder eben die vom eigenen Inhalt auszusperren. Wobei auch das sieht man ja zunehmend nicht wirklich gut funktioniert. Also die Crawler heißen die dann, die Systeme finden halt immer wieder irgendwelche Möglichkeiten, sich die Inhalte doch anzueignen offenbar. Aber hier gibt es zumindest jetzt in der Schweiz mal ein Beispiel, wie man auch eben einen anderen Weg gehen kann. Und das finde ich total ermutigend auch für andere Medienhäuser und auch für die Forschung, weil die arbeiten da auch dann im Hintergrund sehr gut zusammen.
KI im Journalismus, wo liegen die Grenzen? Das ist unser Thema heute im SWR Kulturforum mit Christina Elmer, Professorin für digitalen Journalismus an der TU Dortmund, Marie Kilk, KI-Beraterin und Host des KI-Podcasts der ARD und Dr. Leif Kramp, er ist Medienwissenschaftler an der Universität Bremen. Sie haben vorhin dieses Beispiel gebracht, Herr Kramp, mit dem Sender, der seine Sprecher oder Moderatoren, wenn ich das richtig verstanden habe, durch Avatare ersetzt, also mit künstlich generierten Stimmen arbeitet. Aber es ist ja über die Inhalte hinaus schon die Präsentation auch noch wichtig, also für Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, die hören eine Sendung gerne oder lesen den Artikel gerne. Wenn sie den Autor mögen oder wenn sie den Moderator oder die Moderatorin mögen, kann die KI das wirklich ersetzen oder aufwiegen? Wollen die Leute das?
Ja, also wollen wir so sagen, es ist natürlich noch alles in der Erprobung, beziehungsweise es gibt es ja schon einige Zeit in diesem Fall, aber es gibt ja auch internationale Beispiele. Es ist tatsächlich interessant, also es ist ja kein Radiosender, es ist ein Fernsehsender, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen. Und da gab es natürlich auch Begleitbefragungen, auch durchaus repräsentativ. Und da kam tatsächlich heraus, in diesem Fall, dass sogar minimal, muss man dazu sagen, aber der Avatar, also es geht hier wirklich um einen Fernsehavatar, die höhere Likability hatte, also wirklich angenehmer wahrgenommen wurde als die tatsächliche Person. Das mag jetzt zum Schmunzeln anregen, ja, und das sollte wieder in die eine oder die andere Richtung, denke ich, interpretiert werden. Man könnte daran natürlich ableiten, dass es den Menschen vielleicht sogar egal ist, was sie da sehen, ja, oder ob sie jetzt die Verkehrsnachrichten im Radio, wo dann ganz kurz kommt, ja, mit KI-Unterstützung und dann man hört dann vielleicht nochmal einen kleinen Unterschied, als wenn dann wirklich ein Moderator selber, eine Moderatorin selber sprechen würde. Aber darum geht es im Grunde ja tatsächlich nicht. Es geht eher um die Frage, ist es, gibt es ein irritierendes Gefühl, was Christina Elmer vorhin auch erwähnt hatte? Also fühlt sich der Nutzer, die Nutzerin betrogen in gewisser Weise? Und da sind wir in einem ganz, ganz schwierigen Bereich der Transparenz. Ja, also natürlich muss es alles transparent möglich sein und nachvollziehbar. Wo wird welche Technologie wie eingesetzt und verändert das das, was im Endeffekt als Information, als Produkt, als publizistischer Inhalt tatsächlich dabei herauskommt? Also wie schafft man diese Transparenz? Wie kann man erklären, was, wie, in welchem Ausmaß, mit welchem Effekt tatsächlich mit einer bestimmten Technologie erstellt wurde. Und da sind wir in einem wirklich bisher nicht schlussendlich beantworteten Verständigungsprozess, Selbstverständigungsprozess in der Redaktion. Da gibt es aber auch keine normative Vorgabe, die eine wie auch immer geartete Instanz formulieren könnte, weil es eben so komplex mittlerweile ist und weil wir Technologien, Marie Kilk hat es so schön gesagt, es geht im Grunde hier um Technologie, die eingesetzt wird, um Informationen zu erstellen und zu verbreiten. Und da weiterhin immer zu überlegen und in einer Diskussion, im offenen Gespräch, auch zu einem Dialog mit Publikum, zwischen Publikum und Redaktion, das ist, denke ich, die eigentliche Aufgabe, damit das Vertrauen, ja, wie sich das auch immer jetzt entwickeln mag, mal hoch, mal tief, und wie die Erwartungen sich dann auch wieder verändern, dass man dort zu einem Prozess kommt, wo man weiß, okay, ja, obwohl KI in einem gewissen Maß eingesetzt wird, vertraue ich diesem Absender aus den und jenen Gründen. Ja, man muss einfach in diesen Reflexionsprozess besser reinkommen und der sollte natürlich von Redaktionen unterstützt werden.
Ich glaube, dass es auch total kontextabhängig ist. Also ein Fehler, den ich oft irgendwie sehe in der Debatte, ist, dass man dann versucht zu prognostizieren, wie sieht die Zukunft aus, und man möchte dann auf so eine Prognose hin, dass man dann verstehen möchte, okay, werden die Menschen in Zukunft nur noch über Chatbots Nachrichten bekommen oder werden sie auch noch lesen? Aber so war es ja nie. Es war ja immer schon total unterschiedlich, je nach Kontext, was die Leute brauchen, wem sie in welcher Situation vertrauen und so. Ne? Herr Kramp hat das Beispiel mit den Verkehrsnachrichten angesprochen. Wenn die in der Nacht kommen, das ist den meisten Leuten wahrscheinlich wirklich total egal, solange sie sich nicht getäuscht fühlen, ob das eine menschliche Stimme ist oder ob da eine künstlich generierte Stimme die vorliest. Und manchmal möchte ich vielleicht einfach nur eine schnelle Information haben, weil ich irgendwas aufgeschnappt habe und ich möchte jetzt nur diese Nachricht bestätigt wissen. Und vielleicht ist dann ein Chatbot oder irgendwie der Weg über eine KI-Zusammenfassung das sinnvolle Medium. Und in vielen anderen Fällen gibt es dann aber vielleicht eine parasoziale Beziehung zu jemand, der mir immer gut die Ereignisse einordnet und wo ich regelmäßig Kommentare lese, weil ich weiß, das hier ist jetzt die Person, die sich am besten mit der aktuellen Situation in der Ukraine auskennt. Und deswegen will ich auch vielleicht proaktiv gucken, was sagt die jetzt diese Woche über die neuesten Ereignisse, auch ohne, dass ich eine Frage habe. Und ich glaube, diese ganzen verschiedenen Kontexte, die ja alle durch verschiedene Formen des Journalismus bedient werden, auch oft aus derselben Organisation, die darf man nicht vermischen und die muss man unterschiedlich bedienen. Und genau dafür ist dieser Austausch mit dem Publikum so wichtig und einfach das Offenbleiben gegenüber sich wandelnden Technologien und auch das Ernstnehmen des Publikums in dem, dass die eine gute Erzählung wollen oder vielleicht, wenn die Informationen zu trocken präsentiert werden, dann nicht dabei bleiben, sondern dann woanders hingehen. Aber ich glaube, man kann im Journalismus schon durchaus auch das Selbstvertrauen haben, dass man was wirklich Nützliches bereitstellen kann und das gut erzählen kann. Und das ist eine Fähigkeit, die dann am Ende nicht von der Technologie abhängt, sondern die man in ganz verschiedene Medien übersetzen kann.
Und das ist ja auch kontextabhängig, ganz unterschiedlich, was sich Menschen da wiederum konkret vom Journalismus wünschen. Das passt hier, glaube ich, ganz gut. Wir haben in Fokusgruppenbefragungen auch uns beschäftigt mit Formaten, bei denen menschlich verfasste Kommentare von KI-generierten Stimmen dieser Autoren vorgelesen wurden. Das ist eine Kooperation mit der Rheinischen Post. Und da haben wir dann einfach bei Leserinnen und Lesern mit denen diskutiert, so inwiefern finden Sie das jetzt gelungen? Was wünschen Sie sich da? Muss das der Autor persönlich vorlesen oder ist eine KI-generierte Stimme auch in Ordnung? Und das waren ja schon Leserinnen und Leser dieser Zeitung oder dieses Angebots. Das heißt, das Vertrauen in die Marke war eigentlich schon gegeben. Und da haben wir gesehen, wenn das gegeben ist, sind die total flexibel. Die wünschen sich vor allen Dingen, dass das Format eins ist, was sie in der spezifischen Nutzungssituation, nämlich ich möchte morgens auf dem Weg zur Arbeit einen Podcast hören zum Beispiel oder ne, sitze im Auto, was sie dann tatsächlich konsumieren können, was in ihren Plan passt sozusagen und wo eben hochwertige Inhalte auf eine angenehme und hochwertige Art und Weise vermittelt werden. Das heißt, denen war am Ende sogar gar nicht so wichtig, ob diese Stimme jetzt synthetisiert ist von dem Autoren oder der Autorin dieses Kommentars, sondern vor allen Dingen, dass die einfach sich gut anhört, dass sie vielleicht auswählen können, ob es eine männliche oder eine weibliche Stimme ist und dass sie vielleicht noch in der Länge ein bisschen variieren können. Aber so grundsätzlich, das Modell selbst stand gar nicht so stark in Frage, weil auch einfach klar ist, die Inhalte sind eben mit einem hohen Anspruch selbst geschrieben worden. Und da hat sich dann die Qualität sozusagen auch drin widergespiegelt, die man von diesem Medium erwartet hat. Und das fand ich eine ganz schöne Erkenntnis, dass es ja auch einfach darum geht, was ermöglicht Technologie, wie kann Journalismus noch besser bei den Menschen ankommen, in den Situationen, in passenden Formaten. Und da ist, glaube ich, eine große Chance, dass wir KI-Systeme dafür einfach noch viel stärker einsetzen. Das muss kein Chatbot sein, das können unterschiedliche Audio-, Video-, Textformate sein, die dann einfach sich ergeben aus einem sehr gut und hochwertig recherchierten Inhalt heraus. Und das wäre natürlich auch eine schöne Zukunft, weil dann vielleicht in viel mehr Nutzungssituationen und viel häufiger im Alltag mal Journalismus in die passenden Momente hineinpassen würde. Und das wäre ja an sich so eine Vision, auf die wir aus meiner Sicht gerne mit den Medienhäusern sozusagen uns hinentwickeln können, weil man dann einfach Menschen noch besser erreichen kann.
Gibt es denn da in der Wahrnehmung Generationenunterschiede? Also nimmt ein jüngeres Publikum KI-Einsatz selbstverständlicher hin oder wahr? Oder im Gegenteil kritischer vielleicht, weil sensibler für die Nuancen?
bei der Frage kommen wir tatsächlich in eine ganz andere, viel größere, muss ich sagen, unterliegende Problematik. Und zwar gerade wenn es um jüngere und ältere Publika geht und jetzt auch die Nutzung von Chatbots oder generativer KI für die Nachrichtennutzung. Also es ist ja in Deutschland, hat ja auch da die Kollegen vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg für Deutschland herausgefunden, dass er die Nutzung tatsächlich für explizit Nachrichten noch nicht so verbreitet ist in Deutschland. Aber warum ist das denn so? Also die Frage stellt sich mir vor allen Dingen, dass wir aus der Publikumsforschung auch wissen, dass die jüngeren Zielgruppen, wenn man das so ein bisschen marketingtechnisch ins Auge fasst, einfach kaum noch Zugänge haben zu tatsächlichen Nachrichteninhalten oder Journalismus an sich oder überhaupt ein reflektiertes Verhältnis haben zur journalistischen Produktion und das unterscheiden wollen und können zu allen anderen Inhalten, mit denen sie sich quasi auf dem Laufenden halten oder mitreden wollen. Das ist ja immer die Frage. Nutzt du eine Zeitung? Nutzt du Journalismus? Das ist ja auch eigentlich ein Unwort bei Befragung, weil viele Menschen, aber auch Ältere, gar kein wirklich reflektiertes Verhältnis zu Journalismus und zu den Entstehungsbedingungen haben oder auch haben müssen. Das ist immer eine Annahme, also Medienforschung, aber auch aus Redaktion. Die müssen doch irgendwie in Beziehung zu mir stehen oder zu diesem wichtigen Feld der Gesellschaft oder diesem gesellschaftlichen System. Aber das ist eben nicht so. Es geht meistens um ganz pragmatische Gründe. Man möchte mitreden können, man möchte auf dem Laufenden bleiben. Und da sind natürlich etablierte Medien schon noch bekannt. Aber in der tatsächlichen Mediennutzung spielt das wirklich eine ganz geringe Rolle. Und da bewegen wir uns in einem Feld, wo schon auch KI einen ganz wesentlichen Einfluss natürlich darauf haben kann und sicherlich auch darauf hat, inwiefern so zum Beispiel Desinformation sich verbreitet etc. oder Gerüchte, ob das nun intendiert ist. Also Desinformation ist ja per Definition mit Manipulationsabsicht, aber auch einfach falsche Informationen oder Gerüchte verbreiten sich ja auch deshalb, weil tatsächlich kein reflektiertes Verhältnis zu dem existiert, auch kein Instinkt mehr möglicherweise zu dem existiert, was einem da in den Messenger bei WhatsApp reingespült wird oder so jetzt ins E-Mail-Postfach. Und da muss man schon mit Sorge ein bisschen betrachten, geht uns oder geht den Nutzenden der Instinkt verloren dafür, was kann ich glauben und was nicht oder was muss ich hinterfragen und was nicht. Und mit Blick auf den journalistischen Nachwuchs wäre zu wünschen, und da wird in TU Dortmund sehr viel für gemacht und an vielen, vielen anderen Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen, dass eben auch dem journalistischen Nachwuchs nicht der Instinkt, also das Urteilsvermögen darüber verloren geht durch den vermehrten KI-Einsatz auch, dass man das auslagert, ja. Was sind die wirklich basalen Fähigkeiten? Was ist richtig, was ist nicht richtig? Wie recherchiere ich? Ja, was sind die Grundsätze des journalistischen Arbeitens? Wir reden hier auch über eine große Herausforderung für die weitere Ausbildung, also auf beiden Seiten. Und das kann natürlich durch KI und den vermehrten Einsatz von generativer KI in der individuellen Mediennutzung unter Gefahr geraten.
Wird dann die Öffentlichkeit durch den Einsatz von KI auch im Journalismus dann weiter fragmentiert werden, noch stärker, wenn jeder Mensch über die ganzen Chatbots seine eigene Version der Wirklichkeit bekommt?
Die Fragmentierung ist ja sehr wahrscheinlich auch schon ein Produkt von KI, nur eben nicht ein Produkt von generativer KI, wie wir sie die letzten Jahre gesehen haben, sondern ein Produkt der Algorithmen, denen eben erlaubt wurde, sehr viel von dem gesellschaftlichen Diskurs online zu gestalten und dann eben zum Beispiel polarisierende Inhalte oder alles, was wütend macht, zu priorisieren gegenüber denen, die vielleicht eher diverse Debatten ermöglichen.
Ja, und tatsächlich hängt damit wiederum auch ein anderes Phänomen zusammen aus meiner Sicht, und das ist der Nachrichtenmüdigkeit oder der Nachrichtenvermeidung. Denn was wir mit fragmentarisierten Öffentlichkeiten bezeichnen oder auch personalisierten Öffentlichkeiten, also immer eine Verkleinerung dessen, was wir als gemeinschaftlich wahrgenommenen auch Diskussions- und auch Wahrnehmungswirklichkeitsraum beschreiben, das ist tatsächlich etwas, das wir eher dazu tendieren mittlerweile, dass viele Nutzenden eher dazu tendieren, durch diesen Überschwall an Inhalten, aber vor allen Dingen auch diese polarisierenden Effekte, dazu tendieren, das auszublenden und sich eher zurückzuziehen in ihre eigenen vorhandenen persönlichen Netzwerke, sozusagen Verbindung, Beziehung zu anderen Menschen oder zu anderen Teilöffentlichkeiten und dadurch aber eher das gemeinsame ausblenden, was eben auch den Journalismus ja ausmacht, also Gemeinschaft herzustellen über all das, was uns eigentlich ja trennt und unterscheidet in der Gesellschaft. Also hier einen gemeinsamen Raum des Austausches und dadurch gesellschaftliche Selbstverständigung auch herzustellen. Und das, diese Nachrichtenmüdigkeit, die nimmt ja durchaus zu, immer weiter. Also es hat fast ein Plateau, glaube ich, erreicht. was so die Studien der letzten Jahre ermittelt haben. Aber das kann ja nicht gut sein. Ja? Also Nachrichtenmüdigkeit ist etwas, was alles andere als resilient ist, ja, weil man kapituliert in gewisser Weise davor und sich eben nicht mehr damit auseinandersetzt. Und da sollten wir eigentlich hinkommen, dass meinetwegen dann eben auch mit Hilfe von Teilautomatisierung, dass wir wieder einfach den Menschen einen Zugang zu der professionellen Informationswelt ermöglichen, die der Journalismus idealerweise herstellt.
Wie zuversichtlich oder wie pessimistisch sind Sie denn, was die nähere Zukunft jetzt betrifft? Wird der Journalismus durch KI Fortschritte machen oder geschwächt werden?
Ich bin zuversichtlich. Ich sehe total viel Innovationswille in der Branche. Ich sehe total viel kluge Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich sehe auch, dass die Gesellschaft sich auch Veränderungen wünscht, ne? Dass auch in der öffentlichen Debatte viel kritischer auf die Tech-Firmen geguckt wird und was die dürfen sollen und wie wir uns denen gegenüber positionieren wollen. Also auch so Dinge wie europäische Souveränität, Unabhängigkeit von den Tech-Riesen in den USA, Jugendschutz. Wir hatten auch in den USA jetzt immer wieder Urteile oder zumindest Einigungen, die tech-kritisch waren. Und das macht die ganze Gemengelage nicht einfach. Es sind trotzdem noch große Mächte und sehr viel Geld hier am Werk. Aber ich glaube, das sind Voraussetzungen, in denen der Journalismus sich schon neu erfinden und souveräner und nützlicher aufstellen kann für die Zukunft.
Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich bin auch Zweckoptimistin, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt das aber auch aus der Arbeit in der journalistischen Ausbildung. Ich habe da das Gefühl, ich habe mit unglaublich tollen Studierenden zu tun, die auch einfach ja einen hohen Anspruch haben, was lernen wollen und den Journalismus neu und mitgestalten wollen und die auch ja in den Medienhäusern ganz häufig gute Möglichkeiten dafür bekommen. Ich glaube, dass die KI-Transformation auch, das Thema hatten wir heute schon, auch wirklich nochmal ja eine große Notwendigkeit dafür schafft, dass es eben das journalistische Recherchehandwerk gibt. Also dass es diese Formate gibt, wo jemand rausgehen muss, wo man empathisch kritische Interviews führt, wo man wirklich als Mensch mit einem Körper in der Welt ist und berichtet. Und insofern sind das eben ganz wichtige Fähigkeiten, die wir eben auch stärken in unserer Ausbildung. Und auf der anderen Seite ja, konzentrieren wir uns auch zunehmend um eben technologische Kompetenzen, also dass man eben auch versteht, mit welchen Schnittstellen, mit welchen Systemen man es dann eigentlich im Redaktionsalltag zu tun hat und die dann auch bestmöglich nutzen kann, um eben Menschen ja mit gutem Journalismus noch besser zu erreichen letztlich. Und ich glaube, dass wirklich KI als Technologie uns da eine große Möglichkeit bietet, wenn wir eben den Draht zum Publikum behalten oder wiederherstellen und stärken und eben schauen, dass wir da auch wirklich die Inhalte in einer Form liefern können, im Journalismus bereitstellen, produzieren, schreiben, die dann auch wirklich gebraucht werden und womit wir einen Mehrwert wirklich liefern können in der Gesellschaft. Und ich glaube, ja, die Gefahren, Marie hat gerade schon angesprochen, auf wie vielen Ebenen es hier einfach auch Herausforderungen gibt, die sehe ich auf jeden Fall. Wir haben auch über Biases gesprochen. Das finde ich auch ein unglaublich wichtiges Thema. Aber ich glaube, wir haben schon auch alle jetzt gerade wirklich in dieser Transformation gemerkt, dass sich der Journalismus da bewegt, dass auch viel passiert und das wird hoffentlich noch an Geschwindigkeit zunehmen. Ich bin da erstmal optimistisch.
Ja, ich auch. Also durchaus. Ich kann das alles unterschreiben. Journalismus kommt nicht ohne Menschen aus. Ich sage das, weil es einen Wermutstropfen gibt und einen großen. Und zwar, dass natürlich Geschäftsführungen auch aus der Not heraus durchaus mit dem Gedanken natürlich spielen, dass Journalismus ohne Menschen möglich sein könnte, vor allen Dingen ja, unter Kostengesichtspunkten. Aber in der Diskussion sind wir unabhängig von KI schon seit langer, langer Zeit, dass sich immer dann herausstellt, wenn rationalisiert wird und wenn hier die Schwerpunkte falsch gesetzt werden, also nicht auf redaktionelle und journalistische Exzellenz, das dann sich auch in den Zahlen negativ ausdrückt. Insofern bin ich da auch sehr zweckoptimistisch, aber möchte auch und hoffe auch sehr, dass da die Not, die tatsächlich da ist, die unternehmerische Not in manchen Fällen, dann nicht dazu führt, dass weiter gespart wird und rationalisiert und blind auf Effizienzsteigerung gesetzt wird, sondern dass eher nach kollaborativen Möglichkeiten gesucht wird, dass man sich unterhakt, ja, im besten Sinne, dass man Synergien schafft, auch unter den Häusern, auch unter Wettbewerbern. Das wird noch viel zu wenig gemacht. Gerade im Lokalen gibt es da noch viel Potenzial. Und wir werden aber alle sehen, dass der Journalismus zu einer neuen Blüte kommt. Da bin ich mir sehr sicher.
KI im Journalismus, wo liegen die Grenzen? Darüber diskutierten heute im SWR Kulturforum Christina Elmer, Professorin für digitalen Journalismus an der TU Dortmund, Marie Kilk, KI-Beraterin und Host des KI-Podcasts der ARD und Dr. Leif Kramp, Forschungskoordinator des Zentrums für Medien, Kommunikation und Informationsforschung der Universität Bremen und Gründungsvorstand der gemeinnützigen Woker Bildungsprogramme. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.